ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Möhre oder was. Wir sind ja ins neue Jahr gestartet und wir gehen frisch ans Werk hier bei Alles Möhre oder was. Geduldig gärtnern und die Zeit im Garten genießen. Darum geht es in dieser Folge und diesen NDR Garten-Podcast, den bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Der Winter ist ja eine gute Zeit, um auf die vergangene Saison so ein bisschen zurückzublicken und zu überlegen, was in diesem Jahr vielleicht doch anders gemacht werden soll, also in 2025, welche neuen Kulturen ihr vielleicht ausprobieren könntet oder ob ihr beim Gärtnern eventuell auch mal einen Gang runterschalten wollt.
Das klingt jetzt auch so nach Neujahrsvorsätzen irgendwie, ne? Also Slow Gardening ist dann da das Stichwort. Übersetzt bedeutet das dann so viel wie langsames Gärtnern. Aber das trifft es eigentlich gar nicht so ganz. Es geht bei Slow Gardening nicht nur darum, etwas anzupflanzen und später zu ernten, sondern es geht vor allem auch darum, jeden einzelnen Schritt, jede Sekunde im Garten zu genießen und nicht in Stress und Hektik zu verfallen, wie das ja sonst ganz schön schnell passieren kann.
Genau. So ist das manchmal im Garten, das haben wir selbst auch erlebt. Wir haben ja hier unsere beiden Gemüsebeete auf dem Funkhausgelände und Martina, da waren wir manchmal schon fast am Verzweifeln, wenn irgendwas nicht so geklappt hat, wie wir uns das gewünscht haben. Aber ich denke, heute werden wir lernen, dass diese Phasen dazugehören und wir dann einfach ausatmen sollten und dann ganz entspannt weiterarbeiten sollten.
Genau, aber jetzt stellen wir uns erstmal vor. Ich bin Martina Witt, Redakteurin hier beim NDR in Niedersachsen. Ich gärtner super gerne, meistens so in Kübeln oder in anderen Gefäßen in einem kleinen Garten hinterm Haus, der allerdings nicht besonders viel Sonne abbekommt. Aber ich lasse mich davon nicht abschrecken und versuche es tapfer immer wieder.
Ja, und ich bin Ralf Walter, ebenfalls Redakteur beim NDR. Ich habe auch einen kleinen Garten bei mir hinterm Haus und da wächst auch so ein bisschen was mal. Tomaten in Kübeln habe ich da regelmäßig. Da freue ich mich auch in diesem Jahr schon drauf, wenn es da wieder losgeht. Heidelbeeren in Kübeln und so. Ja, Girsch im Beet. Ja, man könnte sagen, Girsch ist nicht so das, was man haben möchte. Natürlich nicht, aber man kann Girsch auch essen.
Ich wollte gerade sagen, einfach aufessen.
Genau, ne? Also ich bin kräftig dabei, wenn es wieder losgeht. Und wir sind nicht alleine, Martina und ich, sondern wir sind verbunden mit Stefanie Hasselbeck. Die sitzt im Studio, in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München. Und später sprechen wir auch noch mit ihrer Schwester. Die wird dann per Telefon dazugeschaltet. Das ist dann Elisabeth Grindmeier. Und ja, erstmal hallo Steffi.
Hallo zusammen, hallo Ralf, hallo Martina.
Hi.
Ja, Martina hat schon gesagt, Slow Gardening ist das Thema heute. Und ihr, also deine Schwester und du, ihr habt da ein Buch geschrieben mit dem Titel Slow Gardening, unser Weg zum naturnahen Küchengarten. Das Buch hat 192 Seiten, ist im Kosmos Verlag erschienen und kostet 30 Euro. Und ihr habt auch einen ganz tollen Gartenblog, wie ich finde. Farmmade.de heißt der, also diese Seite. Und da berichtet ihr über eure Gartenwelt. Ja, Martina hat es ja schon angesprochen oder auch gefragt, haben wir denn Slow Gardening so einigermaßen, also wir kommen ja im Laufe der Folge noch tiefer drauf, aber haben wir es am Anfang so ein bisschen richtig eingegrenzt, was das bedeutet?
Also ihr habt es schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also es geht tatsächlich auch darum, erstmal sich so ein bisschen den Gang runterzuschalten, seine Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse vom Garten ein bisschen zu beobachten. Und für uns konkret bedeutet Slow Gardening halt auch mit einem Einklang mit der Natur zu gärtnern, eben Prozesse bewusst zu erleben, Vielfalt der Pflanzen und Tiere zu fördern. Wir haben beide relativ große Gärten, deswegen gibt es da auch viel zu beobachten und erstmal zu sortieren, wo fängt man denn da an, wenn man neu einsteigt in das Thema Garten. Und wir haben jetzt unsere ganzen Gedanken und Ansätze eben in unserem Buch zusammengefasst, weil wir fanden, das sind so viele Aspekte, die da irgendwie reinfließen und die überschneiden sich. Also was ich schon angesprochen habe, dass man erstmal guckt, okay, was habe ich für Bedürfnisse im Garten oder was hat der Garten für Bedürfnisse? Wie viel Vielfalt gibt es? Mhm. Es ist ein Garten, der für alle da ist, also nicht nur für mich. Es leben ja auch Tiere dort oder kommen vielleicht, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe oder den Garten Garten sein lasse. Deswegen auch naturnah. Wir benutzen jetzt auch keine Chemie oder versuchen irgendwie natürliche Mittel einzusetzen, damit wir unseren Garten fördern und nicht Schaden zufügen. Wir denken in Kreislauf, also das fängt dann schon mal an mit Kompost, Mist etc. Wir schauen, dass wir alte Sorten fördern, nutzen und auch wieder einsetzen. Mischkultur setzen wir ein. Also all das greift alles so ein bisschen ineinander. Deswegen haben wir uns da überlegt, wie kann man das schön zusammenfassen.
Dann sprechen wir noch mal ein bisschen über eure Gärten. Du kommst ja aus der Nähe von München, gärtnerst dort. Deine Schwester lebt in Schweden. Wie seid ihr denn zum Gärtnern gekommen und wie sieht dein Garten aus?
Also wir sind eigentlich schon als Kinder mit in den Garten genommen worden. Also wir beide sind, um das ein bisschen vorzugreifen, in der Landwirtschaft, in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft aufgewachsen. Das heißt klassisch Mehrfamiliengenerationenhof, großer Obstgarten, Gemüsegarten. Und da hat man natürlich als Kinder auch schon mitgeholfen. Hat immer bei uns der Opa sehr fleißig gegärtnet, die Mama auch. Aber die war natürlich auch mit dem Hof beschäftigt. Also ist uns der Opa so ein bisschen auch im Kopf geblieben mit seiner riesen Zucchini-Ernte und seinem Mistbeet und seinen Aufträgen, die er uns dann immer gegeben hat, wenn haufenweise Nüsse im Garten lagen zum Einsammeln, was wir natürlich als Kinder ein bisschen nervig fanden. Und so ist man ein bisschen mit einer Selbstverständlichkeit, mit einem großen Garten und mit einer Art Selbstversorgergarten aufgewachsen. Und wir beide waren dann berufstätig, sind in die Stadt und Studium etc. Und da haben wir irgendwie gemerkt, so okay, das ist dann doch nicht so selbstverständlich. Und haben dann einige Jahre später, als ja für Lisa die Reise wieder zurück aufs Land begann, den alten Garten vom Opa reaktiviert. Also unser Opa ist dann schon verstorben gewesen. Er hatte noch ein altes Gewächshaus, einen Folientunnel hinterlassen. Und der war da so allein und verlassen. Und wir haben gedacht, okay, fangen wir vielleicht mal an. Also so schwer kann das doch gar nicht sein. Irgendwie ist es so viel Platz und man könnte doch jetzt mal was anbauen. Und dann haben wir einfach angefangen.
Ja, also ihr seid keine gelernten Gärtnerinnen, sondern habt eben durchs Zugucken, Mitmachen die Grundzüge so verinnerlicht. Und dann war irgendwann klar, Mensch, hier Opas Erbe, das muss wieder so auf Vordermann gebracht werden.
Genau, also wir sind, das betonen wir auch immer, wir sind keine klassischen Gärtnerinnen, sondern wirklich viel durch Ausprobieren, Zuschauen. Klar, von der Familie haben wir viel mitgenommen, aber wir haben auch viel erstmal ausprobieren müssen und scheitern müssen.
Wie das, Martina und ich auch.
Ja, ich glaube, das gehört auch dazu, zum erfolgreichen Gärtnern gehört auch das Scheitern dazu. Und das ist auch so ein Prinzip, man sollte sich nicht stressen lassen. Gerade am Anfang verfällt man ja oft in so einen Übermut. Also klar, der ist gut. Also zum Gärtnern gehört das auch dazu, die Freude. Aber man lässt sich schnell vielleicht verunsichern, weil man zu perfekte Gärten sieht, die perfekten Ernten, gerade auf Instagram oder keine Ahnung, was man halt so mitbekommt. Und dann ist man recht schnell vielleicht enttäuscht und demotiviert, wenn dann das erste Erntejahr so ein bisschen mau ausfällt. Und das ist so ein bisschen das Prinzip, was auch hinter Slow Gardening steht. Man sollte sich nicht stressen lassen davon, sondern einfach sich darüber freuen, was denn funktioniert oder auch das mitnehmen fürs nächste Jahr, was man anders machen möchte und könnte.
Ja, das nicht stressen lassen, das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit, weil ich starte auch immer völlig motiviert ins Gartenjahr und versuche dann Tomaten schon mal vorzuziehen und freue mich über Zucchini und alles Mögliche. Dann war letztes Jahr zumindest für meine Tomaten nicht das beste Jahr. Die haben ewig gebraucht, bis sie dann irgendwann mal aus dem Quark gekommen sind und es hat mich genervt.
Ja, aber
das hat mich wirklich genervt.
Du darfst dich nicht nerven lassen, haben wir gerade gehört.
Ne? Ja, also, ich weiß. Ich möchte doch, ich lerne doch auch jeden Tag hier und in jeder Folge irgendwas Neues. Steffi, du hast schon gesagt, der Garten ist relativ groß und ihr habt ja noch ein anderes Leben außerhalb des Gärtnerns. Mhm. Das heißt, es klingt schon so, als könnte es stressen, wenn man dann sagt, Mensch, ich muss nach der Arbeit dann doch noch in den Garten, da gibt es so viel zu tun. Wie kriege ich das denn hin, dass ich da einfach so ein bisschen ruhiger bleibe? Oder wie kriegt ihr das auch hin?
Ja, vielleicht ist das auch so eine Einstellungssache. Ich hätte auch nie gedacht, dass mir Gärtnern so viel Spaß macht und dass ich ihn vermisse, wenn ich nicht einen Tag im Garten bin. Also im Winter jetzt vielleicht weniger, weil es jetzt gerade nichts zu tun gibt, aber man freut sich dann schon drauf, wie du ja sagst, man zieht dann irgendwann im Frühjahr die Tomaten an und bereitet die Beete vor. Vielleicht, wenn man schlau plant, sage ich jetzt mal, das haben wir auch so ein bisschen im Buch versucht zu erklären, wie man sich stressfrei so an den Garten ranwagen kann, wenn man den Standort berücksichtigt.
Also genau weiß oder guckt, wo gehört eigentlich welches Gemüse hin. Also nicht, dass ich die Tomaten an die schattigste Stelle pflanze. Da habe ich natürlich keinen großen Erfolg.
Genau, oder wo es viel hinregnet. Ich meine, Regen ist gut. Ich habe jetzt das Glück, dass unser Boden sehr fett ist. Das heißt, er speichert sehr lang Wasser. Das bringt mir natürlich als faule Gärtnerin schon mal einen Vorteil, dass ich nicht so viel gießen muss. Aber ich habe dafür viele Schnecken. Und da habe ich mir dann Hilfe geholt in Form von meinen beiden Laufenden.
Ah.
So, also das meinte ich mit am Anfang beobachten. Okay, wo passiert was oder was passiert wegen einer anderen Ursache und wie kann ich das nutzen? Und ich verbringe jetzt im Sommer auch nicht mehr Zeit für den Garten, als ich möchte. Also ich setze mich auch mal hin und sage, ich habe heute keine Lust auf Schnecken absammeln, wenn sie jetzt nicht gerade mein Lieblingsgemüse auffuttern. Ich habe ja Hilfe, aber ich kann auch mal 5 gerade sein lassen. Und das gehört auch dazu, dass man den Garten genießt und ihn nicht nur als Arbeit sieht, weil dafür ist er ja auch da, dass man ihn genießt, seine Hängematte aufhängt.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Ich habe im Buch öfter mal das Wort Hängematte gelesen.
Ganz, ganz wichtig.
Martina lacht schon, das wäre auch für Sie so ein Platz, der, glaube ich, gut genutzt werden würde.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, und dann überlegt man sich auch in der Hängematte, okay, da hinten die Ecke, da könnte ich auch mal vielleicht Blaubeeren anpflanzen oder Heidelbeeren. Die wachsen nämlich bei mir komischerweise gar nicht. Aber das liegt wahrscheinlich auch am Boden.
Ja, also, die brauchen ja einen eher sauren Boden, ne? Das weißt du. Deswegen habe ich die im Kübel und also ich kann mich ehrlich gesagt kaum beklagen. Da kommt immer einiges zustande oder hängt dran, aber die Vögel helfen mir dann bei der Ernte natürlich. Aber ist ja auch in Ordnung. Die brauchen auch was.
Genau. Und das gehört auch dazu. Also leben und leben lassen. Wir bauen dann auch ein bisschen mehr an, weil wir wissen, okay, da kommen noch ein paar Mitesser. Aber auch bei uns gab es diese schlimmen Schneckenjahre oder mein Riesenkürbis ist letztes Jahr gar nichts geworden, weil es einfach zu nass war.
Ja, aber da muss man dann mit klarkommen.
Pech, genau, ne? Das ist halt einfach mal so, dann gibt es halt nächstes Jahr wieder was anderes.
Und der Apfelbaum, der da steht, habe ich gelesen, ne? So ein uralter, und der spielt für euch auch eine große oder für dich eine große, große Rolle. Ja. Andere hätten ihn vielleicht weggenommen und was anderes hingepflanzt oder gesagt, Mensch, der verschattet alles. Aber nein, der Apfelbaum musste, glaube ich, auch zurecht stehen bleiben.
Ja, also auch, dass man ihn nicht einfach abschneiden darf, aber der gehört irgendwie zur Familie. Für mich war der schon immer da, der ist ja über 120 Jahre alt. Der ist auch so ein Gesichtsgeber im Garten, finde ich, das ist das eine. Also er prägt den Garten sehr, es ist ein riesen Schattenspender. Tiere sind da drin, Bienen im Frühling, wahnsinnig viele, natürlich ertragreich ohne Ende. Also unsere Vorfahren haben sich da schon was gedacht, sind halt Hochstämme, die mussten früher auch zur Ernährung der Bewohner am Hof beitragen. Aber wir Kinder haben ihn natürlich auch genutzt zum Schaukeln, also mit der Reifenschaukel. Das sind so Kindheitserinnerungen. Und ja, also wir haben viele Feste unter diesem Baum gefeiert. Deswegen wäre es für mich sehr, sehr schade, wenn der Baum irgendwann nicht mehr da ist.
Okay, wir haben jetzt schon was vom Apfelbaum gehört, von Laufenden. Kannst du noch mal ganz kurz uns beschreiben, wie der Garten so aussieht?
Mhm. Also der ist ungefähr 1600 Quadratmeter groß. Das hört sich jetzt groß an. Es sind mehrere Zonen, also es wird nicht alles bewirtschaftet, muss ich jetzt mal auch so sagen, weil das wäre zu viel. Also wir haben mehrere Zonen, sage ich jetzt mal, eine große Wiese, eine große Beerenhecke, die so ein bisschen den Garten in der Mitte teilt. Also da gibt es Brombeeren und Himbeeren. Dann haben wir eben den großen Apfelbaum. Das ist nicht der einzige, es gibt Zwetschgenbäume, die rahmen das Ganze so ein bisschen ein. Einen riesigen Walnussbaum, einen ganz alten Birnenbaum, da gibt es sogar ein Foto von unserer Oma als kleines Kind davor und da war der schon sehr riesig. Dann haben wir einen ungefähr 12 Meter langen Folientunnel noch, den haben wir von unserem Opa ja übernommen und einmal versetzt, also von der alten Stelle in den Garten rein. Und unter dem Nussbaum ist so ein alter, ja, das war wirklich mal der Wirtschaftsgarten. Man hat noch die alten Steineinfassungen quasi, das ist ja in so einem Quadrat, so ein klassischer Bauerngarten, hat man noch erahnt. Und wir haben eben durch einen kleinen Zaun und die Bärenhecke und Hochbeete diesen alten Bauerngarten nachempfunden und haben dort eben noch die Hochbeete, ich glaube, 5 Stück an der Zahl gesetzt, genau, und nutzen eben Hochbeete und auch in den Winter hinein noch das Gewächshaus.
Ja, also das hört sich schon nach ganz, ganz viel an und nicht nach ganz, ganz wenig. Also da, denke ich, hängt ordentlich doch Arbeit ab und zu dran, aber wie du ja schon gesagt hast, ab und an wird auch entspannt und das gehört ja dazu. So, und jetzt haben wir am Telefon, wie eingangs schon angesprochen, die Schwester von Steffi, nämlich Elisabeth Grindmeier. Lisa, hallo, herzlich willkommen.
Ja, hey und hallo aus Schweden.
Ach Mensch, aus Schweden, da hatten wir noch nie jemanden in dem Podcast dabei, Martina.
Nee, tatsächlich nicht. Man verbindet Schweden wahrscheinlich auch nicht auf den ersten Blick mit sehr ertragreichen Gärtnern. Aber das ist wahrscheinlich ein Fehler.
Das denken wir so. Lisa wird uns gleich sagen, was da alles so abgeht. Du bist ja in Südschweden, also da ist es ja vielleicht auch, kann man sagen, ein bisschen gemäßigter.
Definitiv. Also ich bin in Blekinge, das ist eine der südlichen Regionen in Schweden, direkt an der Ostsee. Ich bin mitten im Wald, aber ich bin nur 20 Kilometer von der Ostsee entfernt. Blekinge heißt auch der Garten Schwedens, wird so genannt. Also da ist relativ auch viel Landwirtschaft und viel Gartenbau, was da betrieben wird. Also es ist eine sehr gemäßigte, gute Region innerhalb von Schweden für Gärtner.
Der Garten Schwedens, hast du gesagt. Und da hast du dir ja ein großes Teil gesichert. Also 8000 Quadratmeter Fläche auf einer Lichtung mitten in einem Mischwald. Martina, würdest du dir das auch, ich würde mal sagen, antun?
Ich würde es mir nicht zutrauen. Dementsprechend würde ich es mir auch nicht antun. Aber mit so einer Fläche kann man bestimmt was Schönes anfangen.
Lisa, wie ist das da bei dir vorangegangen?
Ja, das stimmt. Also wir haben uns bewusst dafür entschieden. Wir wollten auch ein bisschen näher in und mit der Natur leben. Deswegen sind wir da in den Schwedischen Wald gezogen. Und natürlich ist von diesen 8000 Quadratmetern nicht alles Nutzgarten. Also das ist es natürlich nicht. Also es ist eine große Waldlichtung, die ist 8000 Quadratmeter. Da sind in der Mitte mehrere Gebäude, unser Haus. Das war früher ein kleinbäuerlicher Betrieb. Also da ist eine Scheune, eine alte Schmiede, wir haben einen Erdkeller, ein ehemaliges Stallgebäude, es gibt einen Hühnerstall. Also da ist schon auch viel Gebäude, das ist auf so einer kleinen Anhöhe eigentlich ganz schlau gebaut worden. Und dann geht ein großer Wiesenbereich runter in den Wald. Und der Wald in Schweden ist auch ein bisschen wilder als in Deutschland. Da gibt es ganz viel, was umgeschnitten wird und einfach als Totholz auch liegen bleibt. Also das Ganze ist, kann man sich so vorstellen, es geht von dem wilden Wald über eine wilde, ein bisschen weniger wilde Blühwiese hoch in den Nutzgartenbereich und da, wo dann das Haus steht. Mhm. Also von wild zu kultiviert.
Und nun könnte man sich hier natürlich fragen, warum geht eine Gärtnerin oder Hobbygärtnerin nach Schweden und Gärtner da? Also du bist ja auch keine, hat man ja vorhin schon mit deiner Schwester Steffi besprochen, keine ausgebildete Gärtnerin, sondern du hast einen ganz anderen Beruf.
Ja, das stimmt. Ich bin Fotografin und Autorin, also ich schreibe auch Kochbücher. Und bin eigentlich Diplom-Geografin, komplett was anderes. Und ich bin aber auch, wie die Steffi, im landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Und für mich war immer klar, ich möchte ein bisschen autarker leben, auch mit Hühnern. Also schon so ein bisschen nicht ganz landwirtschaftlich, aber halt eben auf dem alten Bauernhof. Und mich da auch ein bisschen ausbreiten können, ohne Nachbarn, ganz allein in der Natur. Das war so der Traum auch von mir und von meinem Mann. Und da man das in Deutschland und gerade in Bayern auch nicht mehr findet, also da kann man auch gar nicht im Wald leben, auf dem Bauernhof, da hat es uns nach Schweden verschlagen. Denn da ist es gar nicht mal so ungewöhnlich.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Wie verstehst du denn Slow Gardening?
Slow Gardening ist für mich eigentlich naturnahes Gärtnern. Im eigenen Tempo, also sich nicht zu überfordern. Steffi und ich, wir gärtnern ja eigentlich ohne Chemie, das schon immer. Und wir setzen auch so ein bisschen auf alte Sorten, bauen nur das an, was uns schmeckt. Für uns ist es wichtig, dass das ein Garten für alle ist. Also nicht nur für uns zur Ernährung, für unsere Family, dass wir das artenreich halten, dass wir auch an Kleintiere denken, die bei uns im Garten sind. Die Hühner dürfen freilaufen, bei der Steffi sind es auch die Enten. So ein Garten für alle, der naturnah ist, wo man möglichst wenig macht und es auch mal alle Viere gerade sein lassen und den Garten zuschauen, den Garten genießen.
Kommt uns entgegen, kommt uns entgegen. So,
das ist mein Lieblingsanteil.
Ja.
Ja, du sagst, du schreibst auch Kochbücher. Gibt es denn jetzt mal auf die Schnelle irgendein tolles Gericht mit eigenen Zutaten aus dem eigenen Garten in Schweden?
Ja, in Schweden gibt es ganz viel Gerichte mit Kartoffeln. Die baue ich natürlich auch an. Also von frühen Sorten ist es ganz typisch, dass man schon am Mittsommer die ersten Kartoffeln erntet. Das ist Mitte Juni, also die ersten Frühkartoffeln. Dann wird ganz viel gewürzt, also Lachs mit Dill. Also Dill spielt eine große Rolle. Mhm. Das kann gerne auch schön blühen. Also es sieht auch wunderschön aus zwischen den Beeten, wenn da der Dill blüht. Kann man auch schön verwenden für Cocktails, zum Beispiel zum Garnieren die Blüten. Erbsensprossen finden sich immer in Rezepten, in schwedischen Rezepten. Ganz viel Beeren natürlich, Beerenobst.
Lisa, genau. Das hört sich ganz lecker an und ich fasse mal kurz zusammen für mich auf dem Speiseplan. Frische Bratkartoffeln mit gegrilltem Lachs und hinterher Beerenmus.
Jawohl.
Ja, ich glaube, wir sagen mal ganz herzlichen Dank nach Schweden für den Einblick in deinen Garten dort. und wünschen gutes Gelingen und vielleicht hören wir uns oder sehen wir uns oder lesen wir uns mal wieder.
Ja, danke euch auch.
Mach's gut.
Tschüss. Ciao. Hey da.
So, das war also auch unser kleiner Ausflug nach Schweden. Steffi, du bist ja auch noch bei uns. Wir haben jetzt ja schon ganz viel über diese Eckpunkte gesprochen, ne? Also im eigenen Tempo gärtnern, den Spaß beim Gärtnern nicht verlieren, erstmal beobachten und Erfahrungen sammeln, gucken, wie verhält sich mein Garten, was kann ich damit machen, insektenfreundlich, auf die anderen Tiere achten und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt einsteigen will in das ganze Thema, welche Gedanken sollte ich mir machen? Ich habe jetzt vielleicht ein Häuschen oder ich habe einen Schrebergarten, übernehme den jetzt. Wie gehe ich daran?
Also die erste Frage an einen selbst ist ja erstmal, kann ich gärtnern? Bin ich Anfänger oder habe ich vielleicht schon ein bisschen Erfahrung? Und dann ist es das Erste eigentlich mal wirklich zu beobachten, okay, was ist das denn für ein Garten? Wie groß ist der? Wo ist denn am besten die Sonne? Wie wandert die Sonne im Tagesverlauf? Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, hier die Tomaten haben sehr gern bisschen sonniger, aber erstmal zu gucken, wann ist wo die Sonne, regnet es, steht der Regen, das Wasser dann erstmal oder ist es sehr trocken, was ist denn schon da? Also ich gebe auch immer den Tipp, guck doch mal zu deinen Nachbarn rüber, also tatsächlich, denn da wachsen ja auch schon viele Dinge und da kann man mal gucken, okay, was wächst denn bei denen, die haben einen ähnlichen Boden, ohne dass man sich jetzt gleich an irgendwelche Bodenanalysen ranwagen muss oder so. Das braucht man alles erstmal gar nicht wirklich. Erstmal nur beobachten, wie viel Platz habe ich zur Verfügung und auch wie viel Zeit. Das hattet ihr vorhin ja auch gefragt, wie viel Zeit oder ob wir viel Arbeit reinstecken. Das hängt wirklich von einem selbst ab, wie viel Zeit und Arbeit man investieren möchte und lieber am Anfang erstmal ein bisschen weniger und gucken, okay, wie viel Arbeit ist es denn für mich? Kriege ich das mit meiner Familie oder mit meinem Berufsalltag zusammen? Und auch mal, wie der Ralf schon gesagt hat, erstmal einen Kübel irgendwo hinstellen, gucken, wächst es da gut oder vielleicht wächst es da hinten besser und hat bessere Bedingungen. Aber auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Und Lisa hat es angesprochen, wir pflanzen nur das an, was wir auch gern essen. Was magst du denn gerne? Vielleicht gibt es auch Menschen, die ihren Garten wirklich nur wegen der Optik nutzen möchten, also Blumen. Also das ist auch legitim, dass man sagt, okay, Gemüse ist mir zu anstrengend. Ich fange auch mit Blumen an. Es gibt essbare Blumen, es gibt Kräuter, die machen jetzt nicht so viel Arbeit. Was mag ich denn gerne? Genau, das sind eigentlich so die ersten Fragen, die man sich so stellen kann und sollte, bevor man so im Garten rangeht. Und dann hat man eigentlich schon so ein bisschen ein Bild von dem, wie es dann weitergehen könnte.
Und du hast ja auch gesagt, ihr habt vorrangig alte Sorten, die ihr anbaut. Und im Buch steht auch, dass man mit einfachen Sorten starten soll. Was wäre denn da so dein Tipp in Sachen einfache alte Sorten für die, die jetzt auch loslegen wollen im Garten oder vielleicht auch auf dem Balkon? Da gibt es auch die Möglichkeit, in Kübeln etwas anzuziehen. Also was hättest du da sozusagen im Angebot?
Ja, also wir haben in unserem Buch auch so eine Übersicht schon mal zusammengefasst, aber so unsere Lieblinge zum Beispiel, so ein Salat, der wirklich sehr einfach ist, ist so ein Pflücksalat, Forellenschuss oder Hirschzunge, das sind so auch so, ja schon so besonders klingende Namen, aber die haben dann auch einen besonderen Geschmack, manchmal sehr nussig oder sind in ihrer Eigenschaft winterhart, also da kann man sich wirklich austoben und auch Pflücksalat, das sind wirklich einfach, weil man nicht ewig lang warten muss, um einen großen Kopf zu ernten, sondern man kann immer wieder für seinen täglichen Salat ein paar Blätter runterpflücken und dann vielleicht auch noch den Giersch, wie er bei dir wächst. Und Tomaten natürlich, also meine Lieblingssorte, weil sie so ergiebig und auch besonders ist, ist eine Ochsenherztomate. Wir haben da alte Tomaten mitbekommen aus dem Urlaub aus Südfrankreich und haben dann aus dieser Sorte jedes Jahr neue Pflänzchen gezogen oder auch so Hingucker wie Schwarzer Prinz. Mhm. Ja, Tomaten gelingen natürlich immer.
Spinat, häufig.
Wenn der Standort stimmt, ja. Das stimmt. Genau, aber sind eigentlich schon gelingsicher. Und was ich manchmal auch, wenn man sich selber noch nicht ans Pflänzchen ziehen ranwagen möchte oder da so ein bisschen Respekt hat, man kann natürlich auch schon mal ein Pflänzchen kaufen oder auch eintauschen bei Nachbarn. Also wir bekommen auch immer wieder von Nachbarn Pflänzchen geschenkt, hier eine Sorte und dann haben wir natürlich mehr, dann geben wir dann nochmal was weiter. um einfach mal auszuprobieren. Ja, also da muss man jetzt nicht, kein Gärtner ist vom Himmel gefallen und muss das von Anfang an alles beherrschen, sondern einfach dieses Rantasten. Spinat, gibt auch winterfestere Sorten, Winterriesen, wir haben den Neuseeländer gern, Radieschen, da gibt es ganz hübsche. Bei den Gurken ist mein Liebling die Vorgebirgstraube.
Vorgebirgstraube? Mhm. Das hört sich auch
das
nett
ist
an.
So eine, ja, deswegen habe ich damals auch die Samen gewählt, weil ich den Titel so interessant fand. Aber die war super ertragreich, hat beste Ernte gehabt für so Gewürzgurken. Mhm. Kinder freuen sich natürlich, weil sie jeden Tag snacken können. Genau, ist auch eine so eine aus Süddeutschland, Österreich so eine Sorte, genau. Dann was noch, Zucchini, da gibt es runde, länglich, also unser Opa hat auch mal Zucchini-Flut. Ich weiß gar nicht, was der da alles immer hat, aber da gibt es bei uns die Tondonizza. Und ja, ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden, glaube ich.
Ja, bei den Zucchini, da haben wir keine gute Erinnerung, Martina.
Ne? Letztes Jahr war es gar nichts.
Bei uns hier. Ja. Aber
also in Norddeutschland wirklich mies. Und überall, also was heißt überall, aber bei Ralf im Garten, in meinem Hinterhof und hier in unserem NDR-Beet auch. Und da hatten wir sogar, also wir hatten eine Zucchini und einen Kürbis. Bei dem Kürbis haben wir gar nichts geerntet und bei der Zucchini, glaube ich, eine.
Ja, dreimal.
Aber immerhin.
Miete gezogen. Ne?
Ja, aber auch das gibt's. Also gerade wenn es so feuchte Jahre sind und dann der Mehltau kommt und... Ja, wie gesagt, mein Kürbis ist dieses Jahr auch oder letztes Jahr auch eingegangen, weil es einfach zu nass war. Der hat sich so gut gemacht und kurz vorm Ziel ist er dann eingegangen. Also das ist dann einfach schade, aber auch das gehört dazu.
Lass uns noch kurz auf Wildkräuter gucken. Mhm. Ich kenne jemanden, der, also für mich ist auch der Löwenzahn ein Wildkraut. Mhm. Und ich kenne jemanden, der kriegt Zustände, wenn in seinem Rasen Löwenzahn wächst.
Da gibt es vielleicht einige.
Ja, ne? Und ich sage ihm dann immer, Mensch, nimm die Blätter, die kannst du als Salat essen, auch die Blüten kannst du essen. Aber nein, er kniet dann da und metzelt den guten Löwenzahn da einfach weg. Das ist bei euch auch ganz entspannt. Ne? Also Wildkräuter lasst ihr wachsen und Unkraut, den Begriff kennt ihr nicht.
Je nachdem, welchen Teil meiner Familie ich frage, kommt dann schon mal, oh Gott, das Unkraut. Die haben auch schon gelacht, weil Lisa und ich tatsächlich auch mal probiert haben, Brennnesseln anzubauen. Also da, ich glaube, unser Opa hätte sich nur den Kopf geschüttelt und gefragt, was da jetzt los ist.
Aber Brennnesseln sind wichtig.
Sind sehr wichtig und wir konnten sie nicht anbauen. Also nicht da, wo wir dachten. Also die suchen sich ihren Weg und die kann man dann ja auch ernten, wie du sagst. Also ja, um deine Frage zu beantworten, nee, ich habe da auch nicht die Zeit, jeden einzelnen Löwenzahn aus der Wiese zu stecken. Das wäre mir dann tatsächlich zu viel Arbeit. Aber wie du schon sagst, ich nutze das auch. Also ich freue mich sogar. Also wie gesagt, ich bin ein großer Brennnessel-Fan und freue mich über jede Pflanze, die da irgendwo wächst, weil ja, die zeigt mir natürlich auch an, hey, mein Boden hat einen guten Stickstoff, da kann ich einen Starkzehrer hinsetzen, wenn da jetzt was kommt oder der Mist hat sich gut im Boden verarbeitet und ja, ich nutze es für diverse Gerichte in der Küche oder Tee und
also,
ganz begeistert. Oder die Brennnessel auch nochmal zum Düngen. Ja.
Ist eine Zeigerpflanze und schmeckt auch, Martina. Mhm. Ne, du erinnerst dich, wir haben eine Kräuterwanderung gemacht. Da gibt es auch eine schöne Folge, die in der ARD-Audiothek auch noch nachzuhören ist natürlich. Wie war der Geschmack, Martina?
Oh, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass ich mir irgendwie die Zunge verbrenne. Aber es war gar nicht. Wenn man die Brennnessel richtig anfasst und die Blätter so ein bisschen ausstreicht, macht man die Brennhärchen kaputt und die Jungblätter haben ja eh nicht so kräftige, dann geht das schon. Und es ist super gesund. Also dieses Jahr, jetzt im Frühjahr, wenn die jungen Brennnesseln austreiben, bin ich wieder dabei.
Ach, dann streunst du da durch den Wald.
In unserem Garten wachsen keine Brennnesseln, aber dann streune ich durch den Wald und knips mir ein paar Brennnesseln ab und werde sie durch den Mixer jagen.
Sehr gut.
Also man kann vieles tatsächlich gut verwerten, was im Garten ja wächst und vielleicht von anderen Menschen nicht so sehr geschätzt wird.
Genau. Also ich freue mich über manche Dinge. Also manche, mit denen lebt man und versucht sie ein bisschen in Schach zu halten. Und es freuen sich ja auch andere drüber, Raupen oder sonstige Insekten, wenn sie noch ein bisschen was anderes fressen und vielleicht dann nicht direkt an den Salat oder die anderen Pflanzen gehen.
Richtig. Und bunte Blumen gehören für euch auch dazu zum Slow Gardening. Also ihr pflückt dann auch gerne oder dekoriert mit den Blüten. Also da gibt es ja tolle Fotos in dem Buch. Also da kommt man schon sozusagen optisch auf den Geschmack.
Genau. Ja, das ist für uns auch ganz wichtig. Also das Auge isst ja mit, sagt man auch. Und ja, wenn es dann auch noch so ein paar bunte Farbtupfer im Garten gibt, macht es dann noch mehr Spaß. Also gefällt mir besonders, wenn die Kräuter blühen. Ja, mein Steckenpferd sind auch so ein bisschen die Kräuter. Und ich lasse die auch gerne mal blühen, lasse die sich neu aussehen. Aber auch die Blüten ziehen ja auch viele Insekten an. Und man kann sie toll in Sträußen mit einbauen. Also ich tue da auch gerne ein Basilikum mit rein. Und dann duftet der Strauß noch mal um einiges mehr. Aber auch zum Tee trocknen oder zum Dekorieren. Lisa meinte ja gerade schon, für Cocktails, also auf Salaten. Überall kann man essbare Blüten gut einsetzen.
Ja, toll.
Also, ich träume jetzt gerade von einem Basilikumstrauß.
Ja, mach das mal. Probier das aus.
Was kommt denn dazu? Also,
ist nicht mir egal. Hauptsache, es riecht nach Basilikum.
Ja. Aha. Soll ich das als Auftrag nehmen?
Wir pflanzen ja auch oft Basilikum hier an, ne? Und letztes Jahr haben wir dann vergessen, ein bisschen den Rest zu ernten.
Das ist dann, ja. Nicht so laut.
Ja, das war dumm.
Ja,
ich habe mich ganz schön geärgert, aber dann kommen wir wieder zum Slow Gardening. Hätte ich nicht machen sollen.
Nein.
Akzeptanz. Und Verhaltensänderung für dieses Jahr. Dran denken.
Entspannt bleiben.
Das ist das Motto für dieses Jahr. Entspannt und achtsam gärtnern. Ja, Steffi, dann ganz herzlichen Dank. Wir wissen jetzt mehr, und zwar sehr viel mehr über Slow Gardening.
Genau, und wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, Slow Gardening, unser Weg zum naturnahen Küchengarten, so heißt das Buch. Es hat 192 Seiten, ist im Kosmos Verlag erschienen, kostet 30 Euro. Und Einblicke gibt es sonst ja auch noch in eurem Gartenblog farmmade.de.
Ja, und das war auch schon wieder eine Folge von Alles Möhre oder was. Gartenfragen von euch an uns gerne als Mail an die Adresse garten@ndr.de oder als Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App. Und abonniert uns auch bitte gerne. Und ja, bevor wir uns jetzt gleich komplett verabschieden, nochmal einen ganz, ganz, ganz großen Dank an dich, Steffi, nach München, dass du heute bei uns gewesen bist sozusagen.
Vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut, heute dabei zu sein.
Und für alle, die nächste Möhre, die gibt es dann schon in 14 Tagen, natürlich in der ARD Audiothek.
Und die Zeit bis dahin könnt ihr auch weiterhin achtsam verbringen. Dabei hilft euch der Podcast Achtsam von Deutschlandfunk Nova. Die beiden Hosts geben da konkrete Tipps für einen bewussteren Alltag, journalistisch und wissenschaftlich fundiert, inklusive Achtsamkeitsübung am Ende jeder Folge. Gibt's immer donnerstags neu in der ARD Audiothek. Und ich würde sagen, da höre ich auch demnächst mal rein.
Ja.
Das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr. Achtsamer sein. Ja. Im Garten und überhaupt.
Und überhaupt, das ist genau
überhaupt,
richtig. Ja, und wie immer am Ende wünschen wir euch viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.